ARD.
Médaillé de bronze représentant l'Allemagne.
Bronze medalists representing Germany.
Da ist sie, die dritte Medaille für Deutschland hier in Paris im Rudern für den Doppelvierer der Frauen.
200 Meter noch, jetzt sind wir im Zielbereich und jetzt werden natürlich die Boote hier getragen von den 10.000 Zuschauern und viele deutsche Fans hoffen natürlich darauf, dass das was werden kann. Das deutsche Boot ist jetzt auf den dritten Platz vorgefahren und liegt jetzt vor den Ukrainerinnen. Nach ganz vorne wird es nicht mehr reichen, aber es ist ein harter Kampf. Die Schweizerinnen kommen jetzt auf. Bei den Ukrainerinnen geht die Luft aus. Vorne Niederlande, vor Großbritannien. Deutschland auf Rang 3. Wird das die Bronzemedaille? Haarscharf wird es auf jeden Fall. Die letzten Schläge. Vorne geht es um die Goldmedaille. Das deutsche Team im Zweikampf fallen mit den Schweizerinnen. Deutschland im Augenblick noch auf Rang 3. Vorne ein ganz knappes Entscheidungsfinish zwischen den Niederländern und den Briten. Aber das deutsche Boot, der hat die Bootspitze vorne und holt die Bronzemedaille. Und da gehen sofort die Arme hoch. Was für eine Aufholjagd auf den letzten 500 Metern.
Hallo, ich bin Lisa Tertsch und hier kommt der Sportschau-Olympia-Podcast.
Tag 5 mit Kerstin Hermes und Moritz Kasserlitz.
Ja, hallo. Und das ist übrigens die Musik, die hier bei den Siegerehrungen immer läuft. Und ich habe jetzt schon einen Ohrwurm. Ich finde wirklich mega.
Ja,
krieg's nicht mehr aus dem Ohr.
Die ist echt toll. Und die lief natürlich auch beim Rudern. Heute Mittag in der Hitze von Paris haben es Schlagfrau Pia Greiten, Tabea Schendekehl, Maren Völz und Leonie Menzel geschafft. Bronze mit dem Doppelvierer und Juliane Möcklinghoff hat mit ihnen gesprochen.
So, ich weiß nicht, was mehr strahlt. Die Medaillen strahlen, die Ruderinnen strahlen. Pia, können Sie einmal beschreiben, was Ihnen durch den Kopf geht gerade?
Ja, einfach pure Freude. Das Rennen war sicherlich für uns irgendwie auch genauso spannend wie für außen. Dass es dann am Ende da gereicht hat, das kann ich gerade irgendwie noch nicht ganz begreifen. Aber ja, unglaublich glücklich.
Wahnsinn, was für ein Endspurt. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man das überhaupt in Worte fassen soll. Was haben Sie denn alles mitgekriegt im Rennen davon, wie das ablief?
Ich glaube, wir haben einfach irgendwann die Augen zugemacht und einfach nur noch gezogen. Wir haben die Schweiz gesehen, wir haben gesehen, wir sind leicht vor denen und dann haben wir einfach nur noch gezogen bis zum Ende.
Aber konnte man denn erkennen, wie weit das auch nach vorne war? Denn da war Wasser dazwischen.
Ich hatte keine Ahnung, wo wir sind das ganze Rennen über. Ich habe einfach nur gezogen und am Ende immer nur gesehen, wir sind kurz vor der Schweiz. Und dann ganz aus dem Augenwinkel links drüben gesehen, dass da nochmal zwei Boote sind. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann es Bronze werden. Und die letzten 150 nur noch gehofft, dass es reichen, nur noch gezogen.
Ab 800 Meter haben wir einfach nur noch drauf gezimmert. Wir waren halt auf 4, aber Ukraine war in Greifweite, Schweiz war auch nah dran. Deswegen jeden Schlag drauf, mehr, Beine ab, alles.
Und wann war die Realisation da, das war jetzt der dritte Platz?
Erst im Ziel. Also ich habe gesehen, wir sind kurz vor der Schweiz, aber ich war mir erst im Ziel 100% sicher, dass wir auch wirklich davor sind.
Ja, jetzt wird gefeiert. Ja, wohlverdient gefeiert, würde ich sagen. Ich denke, meinem deutschen Haus wird es gut abgehen mit FreundInnen, Familie, alle, die da sind. Uns eine gute Zeit machen, genießen.
Ja, und da werden wir Sie heute Abend auch begrüßen. Unser Podcast-Studio ist ja hier direkt im Deutschen Haus. Wir blicken durch eine große Glasscheibe so in den Innenraum dieses Rugby-Stadions. Da unten in der Sonne ist das Fanfest vom Deutschen Olympischen Sportbund. Da wird es auch manchmal laut, auch wenn wir hier aufnehmen. Und heute Abend dann vermutlich besonders.
Jetzt haben wir einen sehr besonderen Gast hier bei uns im Podcast. Ihr wisst bestimmt, es gibt seit 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio immer ein Refugee-Team, also mit Sportlerinnen und Sportlern, die beispielsweise vor Krieg aus ihrer Heimat flüchten mussten. Und manche von ihnen leben in Deutschland. Der Schwimmer Ala Masso kommt aus Syrien und es ist sehr bewegend, was er erzählt.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wie schön, dass du da bist. Wir müssen einmal kurz sagen, du bist seit 8 Jahren in Deutschland und sprichst fantastisch Deutsch. Wie hast du das gemacht?
Dankeschön. Ich habe, bevor ich Deutsch gelernt habe, noch Niederländisch gelernt, da ich in Holland gelebt habe. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen mit dem Deutschlernen, da die beide Sprachen ein bisschen ähnlich sind. Von daher kommt das, dass ich auch schnell Deutsch lernen könnte. Aber natürlich habe ich in der Schule die Sprachlernklasse besucht in Hannover. Und dann in der 10. Klasse habe ich meinen Hauptschulabschluss gemacht. Genau.
Und wie seid ihr nach Europa gekommen? Wie alt warst du da und wie war die Flucht aus Syrien?
Wir sind 2015, mein Bruder und ich, aus Syrien geflüchtet, über die Balkanweg, was sehr viele Flüchtlinge genommen haben in der Zeitpunkt.
Das war in dem Jahr, in dem Angela Merkel auch den berühmten Satz gesagt hat, wir schaffen das, ne?
Genau. Wir sind über den Balkanweg, über ungefähr 8 oder 9 Ländern, wenn ich mich jetzt nicht irre, am Ende in Holland angekommen. Und nach 8 Monaten in Holland sind wir auch in Deutschland gelandet.
Da warst du 15. Wie alt war dein Bruder?
Mein Bruder ist 6 Jahre älter. Mhm. Der war ungefähr 21.
Und ihr wart allein unterwegs?
Ja.
Mhm. Hast du noch Kontakt nach Syrien?
Mein Vater wohnt noch in Syrien. Mhm. Mit dem quatsch ich 1-2 Mal die Woche auf jeden Fall. Sei das über Schreiben oder über Videochat. Und der Rest meiner Familie sind überall auf der Welt irgendwie irgendwo verteilt.
Aber jetzt startest du ja hier nicht für Deutschland, sondern fürs Refugee-Olympia-Team, weil du noch keinen deutschen Pass hast?
Kann man das so sagen, ja. Mhm. Also für mich war halt nicht unbedingt die Teilnahme für irgendeinen bestimmten Teil oder Seite wichtig. Ich wollte unbedingt meine Träume erleben und das durch den Stipendium von dem IOC habe ich das machen können. Und ja, ich freue mich immer wieder bei großen Veranstaltungen an den Start gehen zu dürfen. Natürlich, hier sind die Weltspitze, von denen man auch viel lernt und ja.
Mhm. Darf ich nochmal fragen, ich meine, du warst 15, dein Bruder 21. Was war der Anlass, dass auch eure Eltern gesagt haben, ihr müsst jetzt von uns weggehen, ihr müsst eure Familie verlassen und euch auf eine Reise begeben, von der keiner weiß, wie es wird?
In 2015 ist leider der Krieg richtig dolle geworden, vor allem auch in unserer Stadt in Aleppo. Aber der Hauptgrund war, dass mein Bruder fast fertig mit seiner Uni ist oder war. Und im gleichen Jahr ist eine neue Regel in Syrien erscheint, der sagt, dass alle Studenten, die fertig mit ihrer Uni sind, verpflichtet in der Armee eingezogen zu werden. Und da wir als Familie und auch als Mo und ich, mein Bruder und ich, haben keine Lust oder ja, wie beschreibt man das sonst, keinen Will gehabt, an dem Krieg teilzunehmen, hat mein Vater sozusagen für uns entschieden. Diese Entscheidung trifft man nicht selber oder man ist nie auf freiwillig, diese Entscheidung zu treffen. Es ist immer entweder für dich entschieden oder du bist verpflichtet, diese Entscheidung zu treffen. Und das war in unserem Fall, weil wir keinen teilnehmen wollten an dem Krieg, an egal welche Seite. Es ist nicht unsere Rolle im Leben und ja, deshalb haben wir das gemacht.
Und deinem Vater geht's gut in Syrien?
Man hört laut ihm 1-2 Mal die Woche Bomben hier oder da. Allerdings ist das größte Problem gerade ist die Inflation in Syrien. Unser Geld hat gar keinen Wert mehr. Und jemand wie mein Vater, der halt in der Rente ist, bekommt ungefähr 300.000 syrische Lira. Das mag sehr viel anklingen, aber das ist ungefähr umgerechnet 15 Euro. Und um ein gutes Leben zu haben mit Familie, mit 4 Leute, brauchst du ungefähr 1 Million vielleicht in der Monat. Und wenn man halt nicht 2-3 Jobs hat, überlebt man das halt sehr schwierig.
Das heißt, ihr könnt deinen Vater dann unterstützen von hier aus?
Mein Vater hat halt einen sehr guten Job gehabt über seine Lebensjahre. Der ist gerade 76, der ist immer noch tätig mit Schwimmlernen. Gerade ist seine Saison erst angefangen. Im Mai geht's.
Also er ist Schwimmlehrer?
Genau. Mhm. Das war auch der Grund, warum wir mit Schwimmen angefangen haben.
Das wäre die nächste Frage gewesen, genau.
Wo wir überhaupt bei Schwimmen angekommen sind. Seit ungefähr 2-3 Jahren kann er wieder seinen Job wieder weitermachen oder sein Hobby, das er so für ihn, um halt ein bisschen Zeit zu verschwenden sozusagen. Ich meine, jemand in seinem Alter hat immer viel Zeit und ich freue mich immer für ihn, wenn er mal was zu tun hat.
Was ihr nicht sehen könnt, Allah hat die olympischen Ringe tätowiert auf dem rechten Unterarm. Wann war für dich klar, das ist mein Ziel, ich möchte unbedingt mal dahin?
Das erste Mal, dass ich von Olympia gehört habe, war auf jeden Fall nach den Spielen in Pekin in 2008. Da Da haben wir im Training einfach viel über Michael Phelps und seinen Erfolg in Bikini gehört. Und natürlich bin ich zum Training gefahren wie normal. Und
da warst du so ungefähr 8 Jahre alt, ne?
Genau. Ja. Und ich habe bei den größeren Leuten gehört, wie sie gefiebert haben und geredet darüber haben, dass Michael Phelps einfach einen neuen Rekord erstellt hat mit acht Goldmedaillen. Das hat keiner davor gemacht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass keiner das nochmal schafft. Allerdings war das für mich das erste Mal, wo ich an Olympia überhaupt was gehört habe. Und seitdem hat irgendwie so eine kleine Flamme in mir angezündet, wo ich auch gedacht habe, da will ich unbedingt hin. Denn Traum habe ich auch leider 4 Jahre und 10 Monate gar nicht mehr dran gedacht habe. Das war die Zeit, wo ich auch keine Trainingmöglichkeit hatte in Aleppo in Syrien. Und irgendwann in 2018, wo ich wieder gemerkt habe in Deutschland, dass ich bei den Landesmeisterschaften, bei den deutschen Meisterschaften wieder was gewinne und mich da von Wettkampf zu Wettkampf entwickeln könnte, wo ich wieder an den Schwimmen ernsthaft gedacht habe. Und im Spät 2019 habe ich mich für die Stipendiumprogramm bei der EOC beworben. Und auch im gleichen Zeitraum um die Stipendium erhalten, der mich ermöglicht hat, am Olympiastützpunkt zum Beispiel in Hannover zu trainieren, mit sehr professionellen Leuten zu trainieren. Dafür bin ich alles natürlich dankbar, dass ich die Leute und die ganze Zufälle getroffen habe, die mich hierher gefahren sind.
Mhm. Welche Ziele hast du hier bei den Spielen? Du startest über 50 Meter Freistil. Mhm. Was ist dein Ziel?
Mein Ziel ist, eine Bestzeit zu haben, ganz viel Spaß mitzunehmen und einfach alles mitzunehmen, was ich finden kann.
Also das ist wirklich das olympische Motto, dabei sein ist alles, ne?
Ja.
Das klingt toll. Und und man sieht richtig, wie du das genießt. Du hast ganz viele Pins an deiner Akkreditierung und eben die Tätowierung, also wirklich tolle Geschichte.
Ja. Wie ist denn eigentlich so die Stimmung bei euch im Refugee-Team? Ich meine, ihr habt ja alle irgendwie eure Geschichte. Was habt ihr für eine Ebene miteinander?
Ich erinnere mich noch in 2021, bevor wir nach Tokio geflogen sind, sind wir erst eine Woche in Doha untergebracht, wo wir auch den ganzen Team kennengelernt haben. Dieses Mal haben wir das selber gemacht, aber nicht in Doha. Diesmal war es in Nordfrankreich. Dieses Mal sind wir natürlich eine größere Familie. Wir sind mit 37 Athleten als Team hier. Wir repräsentieren über 120 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Das ist für uns natürlich eine sehr große Ehre und eine sehr große Verantwortlichkeit. Von der einen Seite versuchen wir natürlich, das Beste aus uns rauszuholen. Von der anderen Seite versuchen wir sehr viele Flüchtlinge, die die Hoffnung oder die Glaube an sich selbst verloren haben, wieder zum Leben zu bringen. Und ich würde mich immer sehr, sehr freuen, wenn jemand an mir guckt und mich als ein Idol oder ein Vorbild sieht. Die Stimmung unter uns ist mega cool. Wir sind, wenn ich mich nicht irre, aus 14 unterschiedlichen Herkunftsländern. Jeder hat seine Geschichte. Man sieht es immer bei jedem, dass er mega happy ist, hier dabei zu sein und überhaupt die Chance zu haben, seine Träume zu leben, und alle sind immer sehr emotionell. Ich weiß nicht, wie viele bei der Eröffnungsfeier geweint haben, einfach die Leute, die zum Beispiel an ihre Bootfahrt von der Türkei zu Griechenland gedacht haben. Ein Kumpel von mir, der auch in Deutschland basiert ist, der Adnan, der Judoka, der hat zum Beispiel einen Instagram-Post mit einem Bild von seinem Bootfahrt, die er gemacht hat, damals vor 10 Jahren ungefähr oder vor 9 Jahren, ich weiß nicht genau, wann er nach Deutschland gekommen ist, und der hat geschrieben, from the boat of death to the boat of dreams. Das hat mich wirklich sehr, sehr getroffen, diese Aussage. Von hier oder von solchen Momenten sieht man, wie krass dieses Team ist und wie viel das für jeder bedeutet, hier zu sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, da teilzunehmen.
Wenn du sagst, du möchtest ein Vorbild für alle sein, möchte ich dir sagen, dass du, glaube ich, für ganz viele ein unfassbares Vorbild bist. Also es ist ja unglaublich, mit welcher Stärke du hier auch bist und einfach deine Träume verwirklichst. Das habe ich ganz großen Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dankeschön, das freut mich.
Ja.
Ala Maso, hier bei uns im Sportschau Olympia Podcast. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne, dankeschön.
Ich bin dir sehr dankbar gewesen, Moritz, dass du die letzten Worte da gesprochen hast bei dem Interview, weil nach dieser Geschichte hatte ich echt einen Kloß im Hals.
Ja, das war wirklich, das ging wirklich sehr nah, muss ich auch sagen. Wirklich beeindruckend. Und wir haben noch eine packende Geschichte für euch. Es gibt eine neue Staffel des Players Podcast vom Deutschlandfunk. Die heißt Flucht und Spiele. Und daran geht es um Said Faslula, einen Sportler, der es wie Ala Maso zu den Spielen in Paris geschafft hat. Und Said startet im Kanu-Rennsport für das Geflüchteten-Team des IOC.
Er kommt aus dem Iran, war da im Gefängnis, weil er bei einer Auslandsreise angeblich einen Fehler gemacht hat. Und auch er ist, wie Ala Maso, vor 9 Jahren nach Deutschland gekommen. Seine Geschichte ist auch eine über die Integrationschancen in Deutschland, welche entscheidende Rolle die Gemeinschaft in einem Sportverein dabei spielen kann. Unsere Kollegin Marina Schweizer hat ihn für den Deutschlandfunk-Podcast Players lange begleitet. Und auch den findet ihr in der ARD-Audiothek.
Und schon ganz früh heute Morgen ging's los mit dem Triathlon. Endlich müssen wir sagen, die Athletinnen haben um 4 Uhr in der Nacht erfahren, dass die Seine jetzt nicht mehr ganz so schmutzig ist und sauber genug, und es hat endlich geklappt mit ihrem Wettkampf.
Ja, Stichwort Toilette von Paris. Ja. Es gab ja kein Training in der Seine. Der Männerwettbewerb musste von gestern auf heute verschoben werden. Am Ende war dann aber eigentlich was anderes, das viel größere Problem, sagt Lisa Tertsch. Es hatte nämlich in der Nacht geregnet.
Und die Strömung und die Wasserqualität waren ja viele Diskussionen, aber dann auf das Kopfsteinpflaster und der Regen hat irgendwie niemand drüber geredet, obwohl das ja dann eher das Entscheidende dann am Ende war.
Lisa Tertsch und Laura Lindemann sind beide gestürzt und hatten bis dahin noch Medaillenchancen. Sie wurden 8. und 9. und die Männer danach waren auch nicht begeistert, weil sie im Anschluss nämlich bei viel größerer Hitze starten mussten. Hier sind es heute nämlich auch wieder über 30 Grad. Bester Deutscher war ein enttäuschter Tim Hellwig auf Platz 18. Aber alle waren sehr angetan von der Stimmung an der Strecke. Absolut außergewöhnlich, haben sie alle gesagt, mit tausenden Menschen. Es war super laut.
Ja, und apropos super laut oder apropos Stimmung.
Anne, halt jetzt die Fresse und komm her. Das nervt mich, deine Körpersprache. Meine Güte, jetzt reiß dich zusammen.
Was war denn da los? Damen-Hockey-Bundestrainer Valentin Altenburg hat eine Ansprache an die Mannschaft gehalten. Alle standen im Kreis und Anne Schröder ist da einfach weggegangen.
Ich muss eigentlich drüber lachen. Ich musste gerade auch drüber lachen, als Wally meinte, so, wir sind ein paar Mal angefragt. Ich glaube, für uns ist das nicht so untypisch. Ich glaube, da trifft ganz viel Anspruch, ganz viel Perfektionismus aufeinander. Und in dem Fall beide einmal zwei unterschiedliche Ideen sind recht schnell wieder zusammengekommen. Also ist er auch wieder vergessen.
Also muss man jetzt nicht hochsterilisieren.
Reiß dich zusammen, bitte.
Die wurden übrigens besser danach, ja, die Hockeyfrauen nach dieser Nummer, und haben problemlos gewonnen gegen Frankreich. 2. Sieg im 3. Spiel. Die Handballmänner haben nach 2 Siegen zum Auftakt heute zum ersten Mal verloren. 26-31 gegen Kroatien.
Und was macht man typischerweise mit 16 Jahren? Weiß nicht, so 9., 10. Klasse? Rainbow-Tour nach Lorette Mar.
Hast du das gemacht?
Nee. Du? Nee. Aber ich dachte, das wäre so, ich wollte ein paar Klischees rausholen. Auf jeden Fall so zum ersten Mal ohne die Eltern Urlaub machen oder so.
Ja, ja, sowas. Oder ja, zum ersten Mal alleine auf ein Konzert,
ja,
oder so.
Oder man nimmt, das ist jetzt kein Klischee, es ist sehr selten, man nimmt zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil. Mhm. Turnerin Helen Kefritsch ist im März gerade 16 geworden und sie ist das Küken im gesamten deutschen Team.
Morgen Abend startet sie im Mehrkampffinale neben der Top-Favoritin, dem Weltstar Simone Biles aus den USA. Und wir haben vorher mit Helen Kefritsch gesprochen.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Du bist bei Olympia. Was ist das für ein Gefühl?
Also für mich ist es schon was sehr Besonderes. Man hebt sich natürlich auch von anderen Teenagern dadurch ein bisschen ab. Und man kann einfach seinen eigenen Traum verwirklichen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man sich als kleines Kind auch immer erträumt hat. Und jetzt ist es Realität, deswegen was Besonderes.
Aber du investierst auch wahnsinnig viel dafür.
Ja, ich habe wirklich viel Training. Also ich komme immer so auf die 30 bis 32 Stunden in der Woche.
Neben Schule.
Ja, aber momentan, also dieses Jahr bin ich nicht in die Schule gegangen. Extra wegen den Olympischen Spielen habe ich ein Sabbatjahr eingelegt. Aber sonst ja.
Und ist es annähernd so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder was hattest du für Vorstellungen? Wie ist es jetzt?
Ja, es ist definitiv so, wie ich mir vorgestellt habe. Sogar noch besser. Also ich bin am ersten Tag ins Olympische Dorf gekommen und es ist ja wie so eine kleine Siedlung. Das ist echt schön.
Mhm. Ja. Wen hast du denn da alles schon so getroffen, wo du dachtest so, oh Gott, den kenne ich eigentlich nur aus dem Fernsehen?
Also ich habe schon ein Foto mit Alexander Zverev gemacht. Den habe ich sonst bis jetzt nur im Fernseher gesehen. Und
war er nett?
Ja, sehr nett. sehr groß auch. Ich habe ihn nicht so groß geschätzt. Snoop Dogg, Ariana Grande, Lady Gaga und Tom Cruise. Also es war auch richtig krass. Natürlich auch, weil wir mit den Amerikanern in der Subdivision waren, aber die haben mich ja dann sozusagen auch Touren gesehen.
Ja, ja, eben, genau. Die waren wegen der viermaligen Olympiasiegerin Simone Biles da und mussten feststellen, dass du am Stufenbarren besser warst als sie. Wie hast du das gemacht?
Ja, darauf war ich auch sehr stolz, muss ich sagen. Also es ist natürlich immer schwer, an Simone Biles ranzukommen und dass man sie jetzt an einem Gerät mal schlagen konnte, ist natürlich schon was Besonderes. Aber ja, das geht jetzt trotzdem weiter und alles normal.
Aber was ist Simone Biles für eine Figur im Turnen, auch für dich vielleicht? Das ist bestimmt auch eine Frau, die ein Vorbild sein kann für viele.
Ja, sie ist definitiv ein Vorbild. Also ich habe ja jetzt jeden Tag mit ihr trainiert, aber sie bleibt und ist trotzdem eins der größten Vorbilder im Turnen. Schon allein, wie sie auftritt. Man muss auch so selbstbewusst und stark sein, vor allem mit dem ganzen Publikum. Wenn sie in die Halle kommt, dann flippen alle aus. Das ist schon was, womit man auch umgehen muss.
Was Kerstin und ich uns schon immer gefragt haben, wann merkt ihr als Turnerin oder als Turner eigentlich, das ist heute mein Tag, das ist eine richtig gute Übung jetzt. Ist das, merkt man das sofort, also wenn du auf dem Gerät bist, oder wann kommt das Gefühl?
Meistens bei mir ist so, merke ich schon im Einturnen, ob ich heute ein gutes Gefühl habe oder nicht. Die meiste Sache spielt sich sowieso immer im Kopf ab. Meistens, wenn man körperlich etwas müde ist, kriegt man es eigentlich trotzdem hin, wenn der Kopf mitmacht. Aber eigentlich immer im Einturnen, da merke ich schon, ah ja, heute ist eigentlich ganz gut oder nicht. Aber es kann sich natürlich trotzdem immer mal ändern im Wettkampf.
Viele Experten glauben, dass du wirklich eine große Karriere vor dir hast. Du bist noch sehr jung und hast dich jetzt auf dem Weg nach Paris gegen die Grande Dame des deutschen Turns durchgesetzt. Elisabeth Seitz, sie ist hier als ARD-Expertin und du turnst mit, sie nicht. Er hatte vorher auch einen Achillessehnenriss, also eine schwere Verletzung, hat sich da wieder rangekämpft. Wie erlebst du dieses Generationenduell?
Wir trainieren ja in derselben Halle jeden Tag, deswegen war es anfangs schon ein bisschen anders, wo es hin zu den Qualis geht, weil man natürlich weiß, man ist jetzt Konkurrent und nicht mehr nur Trainingskamerad. Aber dann, wo es entschieden war, dass ich fahre, wurde es klar, am Anfang war es für sie auch sehr hart und so. Aber ich glaube, dass jetzt die Situation ein bisschen angenehmer wieder ist zwischen uns allen, weil auch die Spannung sich von beiden Seiten gelegt hat. Aber ich habe natürlich auch großen Respekt vor ihrer Leistung, was sie alles gemacht hat. Und so einen großen Unterschied jetzt mit dem Alter war es in dem Sinne jetzt nicht, fand ich.
Gehst du eigentlich dann jetzt im neuen Jahr wieder in die Schule und hast du ein bisschen Bammel davor, jetzt wieder zurückzukommen? So?
Ja, also ich komme jetzt wieder in die 10. Klasse. Ich mache meinen Abschluss, meinen Realschulabschluss. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Respekt davor, weil ich jetzt ein Jahr nicht in der Schule war. Und erst mal wieder reinfinden muss, aber ja, ich hoffe, dass ein bisschen Rücksicht auf mich genommen wird. Also ich schätze, es passiert nicht, weil man alle gleich behandeln muss, aber ja, dafür hat es sich gelohnt.
Herzlichen Dank für deinen Besuch und weiterhin alles Gute.
Danke auch.
Und ich war übrigens ein bisschen unterwegs, habe mich gestern Abend mal treiben lassen hier in Paris. War erst beim Skaten am Place de la Concorde, wollte dann zum Beachvolleyball gehen, weil ich sehen wollte, wie der Eiffelturm abends blinkt.
Du hast ein Leben.
Ja, und dann bin ich am Grand Palais vorbeispaziert und aus dem schallte so ein mega Lärm auf die Straße, dass ich schnell geguckt habe, was da ist drin. Wir haben so eine App, da können wir relativ schnell erkennen. Und da war dann das Finale im Fechten, Damen-Degen-Mannschaftsfinale, Frankreich gegen Italien. Ich also schnell rein und das war so schön. Also erstmal der Grand Palais, haben wir ja schon drüber gesprochen, diese Glaskuppel oben. In der Mitte die Planche, rechts und links davon große Stahlrohrtribünen, brechend voll. Teilweise saßen die Leute auf den Treppen und es war eine ganz tolle Stimmung. Fechten ist ja hier sehr populär in Frankreich. Die Leute, übrigens absolutes Fachpublikum, haben gesungen, die Damen unten angefeuert. Und das passiert hier häufiger, habe ich dann später auch beim Beachvolleyball noch erlebt. Beim Ausgang hat es ein Volunteer mit Megafon angestimmt. Die Marseillaise.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich, finde ich auch. Hier in Frankreich, das passiert immer wieder mal. Also eine absolut stolze Nation, ganz offensichtlich, die ja eigentlich politisch auch so sehr gespalten ist. Und alle hoffen ja so ein bisschen, dass die Olympischen Spiele wieder zur Einigkeit beitragen. Und wir können eigentlich jetzt auch schon mal festhalten, bisher im Großen und Ganzen wirklich tolle Spiele, oder?
Ja, es darf gerne wieder ein bisschen kühler werden, aber da kann ja keiner was für. Ja, und das war's für heute. Wir melden uns ja zweimal am Tag, das wisst ihr, morgens um 6 mit einem frischen Update aus Paris. Was war am Abend, was wird am neuen Tag wichtig, also morgen früh wieder um 6.
Und am Nachmittag gibt's dann die längere Folge mit Hintergründen, mit Reportagen, mit längeren Interviews und mit allem, was ihr sonst noch wissen müsst über die Olympischen Spiele. Findet ihr natürlich beide Folgen am Tag überall, wo ihr Podcasts hört, am liebsten in der ARD Audiothek.
Le bon mot du jour.
Heute mit Slalomkanute Sideris Tasiadis.
Voltaire, französischer Philosoph. Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.